Ja, wir stehen ja immer noch in der Betrachtung des Buches Esther. Und ich möchte ganz kurz noch einmal etwas wiederholen. Es beginnt ja damit, dass der König ein riesiges Fest gibt, 180 Tage. Und wir sagten uns, diese Demonstration seiner Größe, seiner Herrlichkeit, seiner Macht, seines Reichtums, eigentlich ist das, was er bei Gott abgeschaut haben muss. Wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, dann müssen wir sagen, Gott hat es in vielfältiger Weise nur noch wesentlich erhabener gemacht. Der Gott, der wusste, dass für sein Volk eine dunkle Zeit kommen wird, eine Zeit, wo sie unter einem Urteil stehen werden, das sie zu Tränen gerührt hat. Der Gott, der um diese Zeit weiß, und in dem Volk Gottes gab es noch keine Ahnung von diesen Dingen, der ließ einen Stern aufgehen. Esther, zu Deutsch ja, Stern. Aber einen Stern sieht man eben nur in der Dunkelheit. Aber dieser Stern war da. Wir haben sehen dürfen, dass der König in eine riesige Ratlosigkeit verfiel, als Vasti sich weigerte, aufzutreten. Und wenn wir dann hineinschauen in die Auswahl, die der König getroffen hat, interessanterweise hat er nicht nach Herkunft gefragt, sondern es musste Schönheit sein und unberührt. Allerdings müssen wir sagen, bei Esther waren das schon sehr, sehr ungünstige Umstände. Sie war weise von Mordechai aufgenommen worden. Aber auf der anderen Seite hatte Gott auch das genutzt, um ihr eine Erziehung zuteil werden zu lassen, dass sie später auftreten konnte mit Demut und Anmut, Dinge, die man in dieser Welt nicht so findet, aber die man lernen kann, dem Herrn zuliebe lernen kann. Esther erlangte Gunst, Gnade in den Augen des Hüters des Frauenhauses und anschließend auch beim Königen, so wurde sie Königin. Mordechai blieb aufmerksam, hat eben in dieser Hingabe vor dem König eben auch verhindert, dass es einen Anschlag gegen ihn gab. Und dann tritt Haman auf, der Mann, von dem man nicht weiß, warum er so plötzlich in diese hohe Stellung gesetzt worden ist. Der Verdacht meinerseits liegt nahe, dass er sehr viel dafür bezahlt hat. Denn als es darum ging, die Juden zu vernichten, da wollte er ja auch sehr viel bezahlen. Nun, zwischen Mordechai und Haman gab es ja Unstimmigkeiten. Mordechai beugte sich nicht, weil er sich sagte, wenn, dann beugt sich jemand aus dem Volk Gottes vor seinem Gott, aber nicht vor diesem Menschen. Mordechai hatte die Art eines Haman sicherlich durchschaut. Ein Mann, der von Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit strotzte und ebenso wie der Größte war. Aber er wurde zum Bedränger, Bedränger des Volkes Gottes. Er hatte einen Plan, den Plan, das gesamte Volk auszulöschen. Das Datum war festgelegt. Und da steuerte man jetzt auf diesen Zeitpunkt zu. Man hatte das ganze Reich darüber informiert. Wie viele werden sich jetzt schon gefreut haben und die Hände gerieben haben, wenn sie die Juden ausrauben konnten und sich aneignen, was sie sich hatten im Laufe der Zeit der Gefangenschaft doch zusammengespart. Und als dieses Todesurteil nun da ist, sucht Mordechai natürlich auch die Esther, sie zu bewegen, doch beim König vorzusprechen und ein gutes Wort einzulegen für das Volk Gottes. Wir haben uns damit beschäftigt, wie gewagt das war. Sie, die 30 Tage nicht gerufen worden war vom König, jetzt ungerufen vor den König zu treten, hätte das sofortige Todesurteil mit sich bringen können. Aber sie fand Gnade. Das Zepter wurde entgegengestreckt. Sie berührte es und es war eine Verbindung zwischen dem König und der Königin diesbezüglich wieder da. Und jetzt ging es um diesen Plan der Rettung. Und muss man wissen, wenn mit dem königlichen Siegel eine Verfügung erlassen worden war, dann konnte das nicht abgeändert werden. Das war festgesetzt. Die Juden wussten das, alle im Reich wussten das, dass dieser Plan sich so auch hinausführen lassen wird. Nun, der Esther wird angeboten, sich etwas zu wünschen. Und ich muss staunen über die Weisheit, die sie hatte, und über den Gedanken, den König jetzt einzuladen zu einem Festmahl und es dann zu wagen, noch einmal den König einzuladen für den nächsten Tag. Es bringt uns an den Punkt, der im Neuen Testament auch beschrieben wird. Das habe ich jetzt mal aufgeschlagen. Es ist der 2. Thessalonicher Brief. Ich möchte keine Ausführungen weiter darüber machen. Ich möchte nur einige Ausdrücke ausleihen aus diesem Text, 2. Thessalonicher 2. Da ist im 6. Vers von einer Zeit die Rede. Eine Zeit, wo er, nämlich dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, offenbar wird. Und das wollen wir auch hier sehen. Jetzt waren sie zusammen. Man hatte den Haman gewissermaßen von zu Hause noch holen müssen, denn er hatte ja gerade so einen Tiefschlag durchlebt. Er musste den Mordechai in der Stadt umherführen und vor ihm ausrufen, der König ehrt diesen Mann. Und dann hat er das alles berichtet zu Hause, seiner Frau, seinen Freunden. Und die hatten ihm gesagt, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Nachkommen der Juden ist, das hatte eben auch mit dem Gott der Juden zu tun, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollends vor ihm zu Fall kommen. Das hatte man ihn also wissen lassen. Und es war noch nicht letztlich ausgesprochen, dann waren die Boten des Königs dahin zu holen. Und ich habe mir mal angeschrieben an dieser Stelle, es gab für ihn keinen Raum zur Buße. Gerade noch hatten sie ihn unterrichtet, was passiert. Er wird fallen. Und dann kommen sie und holen ihn. Aber zunächst einmal war ja das Fest. Und er war neben dem König der Einzige, der geladen war. Was war das für eine Ehre, die ihm da zuteil wurde? An Buße. Ich hätte auch nicht gleich gedacht haben. Buße heißt ja Sinnesänderung. Das heißt, in seinem Sinn stand das fest, das wird bald geschehen und bald wird der Mordechai an diesem riesigen Pfahl, den er aufgerichtet hatte, aufgehängt. Das war so der Plan. Und der König dringt jetzt auf diese Esther ein und sagt, jetzt musst du auch sagen, was du dir wünschst, was für ein Anliegen du hast. Und ich lese noch einmal Esther 7, Vers 3. Wenn ich Gunst gefunden habe, das ist das andere Wort für Gnade, in deinen Augen, o König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden. Das Leben war bedroht. Genauso bedroht wie jeder andere Jude im Reich, in diesem riesigen Reich, wo sie zerstreut gelebt haben. Mein Leben ist bedroht. Es möge mir geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Bitte und Begehren, also dicht beieinander. Das eigene Leben soll dir geschenkt werden und dann das Leben ihres Volkes. Wir werden automatisch an das erinnert, was der Herr Jesus uns sein darf, nämlich beim Vater, der sich für uns verwendet. Und wir werden erinnert durch das Verhalten der Esther an diese Verwendertätigkeit des Herrn Jesus Christus für die, die an ihn glauben, für die, die seine Vergebung und Erlösung haben angenommen und diese in dieser Gnade stehen. Ja, das war die Bitte und das Begehren der Esther. Aber sie erläutert das dann noch und sagt, denn man hat uns, nämlich das Volk der Juden, man hat uns verkauft. Mich und mein Volk. Uns zu vernichten, umzubringen, auszurotten. Wenn wir als Sklaven oder Sklavinnen verkauft worden wären, hätte ich geschwiegen, denn das wäre keine Bedrängnis, die einer Belästigung des Königs wert gewesen wäre. Das hätten wir hingenommen, etwa in dem Sinn, wie wir es ja auch hingenommen haben, den Ägyptern zu dienen, auf eine letztlich furchtbare Weise auch gequält zu werden. Aber hier ging es jetzt um Leben und Tod. Der Tod für die Juden war eine beschlossene Sache, besonders jetzt auch für Mordechai an diesem hohen Pfahl. Und dann kommt die Frage, die der König an sie richtet. Wer ist der und wo ist der, den sein Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Ich leihe mir jetzt noch einmal einige Aussagen in 2. Thessalonicher 2 und wir bringen den Haman unweigerlich in Verbindung mit diesem in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 genannten Mensch der Gesetzlosigkeit und Sohn des Verderbens. Im 4. Vers dort wird davon geredet, dass er sich überhebt. Das heißt, er macht sich groß. Und das hat Haman auch getan. Ein überheblicher Mensch, der sich und seine Stellung ausgenutzt hat, groß zu sein. Das hatte natürlich schon einen Dämpfer bekommen, als er den Mordechai durch die Straßen führen musste. Aber jetzt war er ja bei der Königin und jetzt konnte er diese Zeit genießen. Jedenfalls hat er in seiner Überheblichkeit das so sicher gedacht. Nun spricht Paulus in diesem Abschnitt in 2. Thessalonicher 2 vom Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dass das schon wirksam ist. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, dann müssen wir sagen, das sehen wir, wie immer mehr von dem, was Gott gegeben hat, was er festgesetzt hat, wie das alles bröckelt. In der Regierung, von den Gesetzen, die gemacht werden. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber jeder kennt das sicherlich, dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Dahinter verbirgt sich ja jemand. Hier war es Haman, der sich dahinter verbarg. Und für den König war das offensichtlich auch so eine Art Geheimnis, dass er gar nicht damit gerechnet hat, dass Haman der ist, der so etwas in seinem Herzen beschlossen hat, so furchtbar Blutvergießen plante. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Wir beobachten das in unserer Zeit und freuen uns daran, dass wir ein Ziel haben, das Ziel in der Herrlichkeit droben im Licht. Gott hat uns fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, seine Kinder zu sein und für ewig zu bleiben. Das ist unser Teil, die wir dem Herrn Jesus angehören und von Gott geboren sind, von oben her geboren sind. Und jetzt kommt der Moment, wo Esther das aussprechen muss. Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Er saß dabei. Und jetzt wird mit dem Finger auf ihn gezeigt. Vielleicht hat er sich gerade jetzt noch einmal erinnert. Was hat meine Frau und was haben meine Freunde gesagt? Du wirst gegen sie nichts ausrichten und wirst zu Fall kommen. Und jetzt bahnt er sich an. Und wenn es um diesen Mensch der Gesetzlosigkeit, den Sohn des Verderbens, in 2. Thessalonicher 2 geht, dann bahnt es sich auch für ihn etwas an. Der hinter diesem Geheimnis der Gesetzlosigkeit steht, der das plant, der die Gesetz, sprich auch die Gottlosigkeit in unserem Volk, ja, hoffähig macht. In Vers 8, 2. Thessalonicher 2 heißt es, dann wird der Gesetzlose geoffenbart. Und es bewegt uns jetzt dieser Gedanke, der auch in 2. Thessalonicher 2 vorkommt, zu seiner Zeit. Der Esther ist das ins Herz gegeben worden, es zu wagen, den König noch einmal einzuladen. Hätte sie unter Umständen die Gütigkeit des Königs etwas überspannt? Aber der König musste erst eine schlaflose Nacht verbringen. Eine Nacht, wo er dann den Namen Mordechai erfuhr. Was ist ihm widerfahren? Wie hat man sich bei ihm bedankt? Nichts. Zu seiner Zeit. Dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, des Sohn des Verderbens, der kann nicht kommen, wann er will. Seine Zeit ist ihm gesetzt. Und Paulus geht es ja dann dort darum, dass er sagt, jetzt wisst ihr, was zurückhält. Was hält ihn zurück? Sich zu offenbaren, der Welt zu offenbaren. Als der Friedensbringer übrigens. Was hält ihn zurück? Es ist A, die Tatsache, dass Gott ihm die Zeit setzt. Es ist B, so möchte ich das einmal darstellen, wie das in 1. Thessalonicher 4 und 5, besonders in Kapitel 5, gesagt ist, das Licht ist noch da, ihr seid das Licht. Und dieses Licht hält die Finsternis zurück. Ganz einfaches, einfach zu verstehen. Die Finsternis und die Macht der Finsternis wird zurückgehalten vom Licht. Und dieses Licht sind wir, die Kinder Gottes. Solange wir noch auf dieser Erde sind, wird dieser furchtbare Tag, diese Bedrängnis nicht kommen können. Und das Letzte wäre dann noch, solange der Geist Gottes, der in uns wohnt, noch wirksam ist, ist auch er im Weg, dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit sich offenbaren kann. Nun, wenn er sich dann nun offenbart, er setzt sich in den Tempel, nimmt göttliche Verehrung in Anspruch. Und dann kommt ein wunderbarer Satz, der auch hier in Esther 7 gesehen wird. Der Herr Jesus wird diesen Mensch der Gesetzlosigkeit beseitigen durch den Hauch seines Mundes und ihn vernichten. Es ist dieser böse Haman. Es war offenbar. Und jetzt, was mich erstaunt ist, er bringt kein Wort zu seiner Rechtfertigung vor. Wisst ihr, heute würde man wahrscheinlich sagen, da, ihr habt das nicht richtig wiedergegeben in der Presse und so weiter. Das und das habe ich gesagt, aber das müsste man so und so verstehen. Hätte man sie auch direkt so sagen können, wie man es verstehen soll. Kein Dementi von Haman. Er sieht ein, dass er fertig war. Dass er verloren hat. Da wurde Haman vor dem König und der Königin mit Schrecken erfüllt. Dieser Schrecken erinnert uns schon an die Todesängste, die Menschen haben. Todesängste, weil diese Angst ja letztlich begründet ist darin, dass wir einem Gericht entgegengehen. Und dieses Gericht ein gerechtes Gericht ist, ist das Gericht Gottes. Und auch das wird in 2. Thessalonicher 2 noch beschrieben. Die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, gehen in dieses Gericht und erleben ein Verdammungsurteil. Im Hinblick auf uns müssen wir sagen, die wir in Christus Jesus sind, für uns gibt es kein Verdammungsurteil. Wir sind in Christus Jesus gerettet. Und jetzt sehen wir den Sieger, der mit dem Hauch seines Mundes, man möchte vielleicht sagen, dass er einmal pustet und schon ist es aus mit diesem Mensch der Gesetzlosigkeit. Und so hätten wir das bei Haman hier auch zu werden. Er wird mit Schrecken erfüllt, er hat nichts mehr beizutragen, nichts mehr zu sagen. Der König ist voller Wut, er steht vom Weintrinken auf. Weintrinken war ja eigentlich ein Bild der Freude. Er steht auf, wo er Freude hatte, und geht in den Garten des Palastes. Jetzt den zweiten Mann im Staat. Was ist jetzt zu tun? Wie kann man ihn auslöschen und vernichten? Und damit den Urheber, den Ursprung dieses Todesurteils, das nun festgelegt war, aus dem Weg nehmen. Nun, während der König hinausgeht, wagt Haman es, bei der Königin Esther um sein Leben zu bitten. Ich werde erinnert an Judas. Als er sah, wie der Herr Jesus verurteilt wurde, wie er sich nicht machtvoll zur Wehr setzte, wie ihm bewusst wurde, ich habe unschuldig Blut verraten, was macht er dann? Dann geht er zu den Obersten des Volkes. Er bekennt das. Was für eine Antwort bekommt er? Siehe du zu. Wir haben dich entlohnt. Wir sind aus allem raus. Er wirft das Geld dann in den Tempel. Leider müssen wir sagen, er ging hin und stürzte sich in den Tod. Auch bei Haman entdecken wir so etwas. Noch ein Versuch. Die Esther soll für ihn ein gutes Wort einlegen. Er sah, das Unglück ist gegen ihn beschlossen. Und als der König aus dem Palastgarten ins Haus des Weintrinkens zurückkommt, war Haman auf das Ruhelager gesunken, auf dem Esther saß. Das ist ein Mensch in Todesangst, der nicht mehr weiter weiß, dem sehr deutlich wird, dass er verloren hat, dass es keine Gnade gibt für ihn. Wie schlimm ist das? Keine Gnade mehr. Mit der Gnade, die heute angeboten wird, gespielt. Ist nicht ernst genommen. Nicht ernst gemacht. Gnade für Haman gab es sie nicht. Und als der König dieses Bild sieht, dass er da auf dem Ruhelager der Königin liegt, das sagt der König, will man jetzt sogar in meiner Gegenwart hier im Haus der Königin etwa Gewalt antun? Und das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gegangen, verhüllte man schon Hamans Gesicht. Da waren die Diener des Königs bei der Hand. Kein Wort mehr aus dem Mund Hamans. Der König hat ihm den Siegelring abgenommen. Und dann sagt einer der Eunuchen, siehe, da steht bei Hamans Haus der Holzpfahl, 50 Ellen hoch, geschätzte 25 Meter. Auch eine Erhöhung. Mordechai war erhöht worden bei diesem Umzug durch die Stadt. Und jetzt wurde Haman erhöht an diesen Holzpfahl. Er hat ihn für Mordechai gemacht und jetzt hing er selbst daran. Der Mann, der einst Gutes für den König getan hatte und nicht belohnt worden war, der sollte da eigentlich hängen. Das war der Plan Hamans, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, dieser Sohn des Verderbens, der solche Pläne in seinem Herzen entwickelt hat, also diesen Hass gegen das Volk der Juden. Es mag auch, das haben wir an dem Tag, als wir das erste Mal darüber sprachen, sehen dürfen, es gab zwischen dem Haman und dem Mordechai schon Begegnungen ihrer Vorfahren, sodass da ein gewisser Hass auch immer noch lebendig war. Es ist ja bis heute erstaunlich, wie lange sich Hass hält und wie lange Hass dann auch zutage tritt und böses Blut schafft, wie man sagt. Man hängte Haman an diesen Holzpfahl. Die Wut des Königs legte sich. Und an jenem Tag schenkte der König der Königin Esther das Haus Hamans. Man hat wohl davon auszugehen, dass das ein gewaltiges Gebäude gewesen ist, mit allem Komfort. Es war ja eine sehr große Familie, entsprechend auch entsprechende Dienerschaft und so weiter. Jetzt sollte Esther über dieses Haus bestimmen, über das Haus des Bedrängers. In diesem Haus lebten noch 10 Söhne Hamans, seine Frau und all die anderen, die zu diesem Hausstand gehörten. Und jetzt kommt noch einmal Mordechai ins Gespräch. Er kam vor den König. Der Mann, dem sein Ende drohte, das war sicherlich einer der Momente, von dem er sagen musste und sagen konnte, das habe ich nicht verdient. Diese Erhebung vor den König zu kommen. Esther hatte dem König schon deutlich gemacht, was Mordechai ihr bedeutet, wie wichtig er ihr war. Der König gab dem Mordechai den Siegelring, und dann hatte er die Stellung praktisch, die Haman inne gehabt hatte. Der König hatte ihm diesen Siegelring abgenommen, und jetzt war Mordechai im Besitz dieses Siegelringes, und jetzt konnte er etwas erlassen, mit dem Siegel des Königs absegnen, wie Haman das ja auch gemacht hat, als es um das Todesurteil der Juden ging. Wir haben in etwa 3 Wochen noch einmal den Gedanken, dieses Buches zu Ende zu bringen. Und es wird dann um die Frage gehen, wie ist es möglich, dieses Gesetz der Meder und Perser zu umgehen? Ist es überhaupt eine Möglichkeit? Auch dafür hatte Gott gesorgt, und wir werden entdecken, wie wichtig für uns auch heute das ist, was letztlich dann den Juden geholfen hat, mit dieser Situation, mit diesem Todesurteil fertig zu werden und wie sie dann gerettet worden sind. Ich möchte gerne mit uns beten. Vater im Himmel, wir müssen immer wieder anschauen und sind erstaunt und erfreut über deine Wege, deine Pläne, die du hast, besonders mit deinem Volk damals und mit deinem himmlischen Volk heute, zu dem wir gehören dürfen als Gottes Kinder. Wir danken, dass wir dir gehören, erkauft durch das Blut deines eigenen Sohnes, sein Eigentum zu sein, in dem Herrn Jesus Christus zu leben und zu stehen. Und dein Wort lehrt uns einmal, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lieber Vater, du weißt, was uns bewegt. Du weißt, welche Fragen wir haben. Wie sieht das aus, Christus in mir? Vater im Himmel, du legst deine gütigen Hände, deine Finger auf die Wunden stellen und wir können Vergebung finden, können zurechtkommen in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus. Danke für dieses machtvolle Auftreten, der den Mensch der Gesetzlosigkeit mit dem Hauch seines Mundes auslöscht. Vater im Himmel, wir entdecken einmal mehr die Macht, die du hast, die Kraft, die von dir ausgeht. Und wir wünschen uns so sehr, dass wir auch diese Kraft haben, gegen die Unbilden unserer Zeit anzugehen, ganz persönlich, vielleicht aus der Reihe derer herauszutreten, die einfach mitlaufen und einmal zu bekennen, weil ich ein Gotteskind bin, will ich das und das und das nicht mehr mitmachen. O Vater, danke, dass du uns da auch entgegenkommst in deiner Gnade, uns diesen Tag der Gnade gewährst. Und danke, dass wir dein Wort in der Hand halten dürfen, die Wahrheit, und dass wir erinnert werden an Wahrheiten aus deinem Wort, die uns letztlich trösten, auferbauen, ausrichten, korrigieren. Danke dafür. Amen.